Morgen. Gibt es ein Geheimnis für neue Kraft in deinem Leben? Wir stehen heute Morgen hier, weil wir glauben, ja, es gibt ein Geheimnis dafür. Und wir glauben, dass eine regelmäßige Begegnung mit Gottes Wort dir Kraft geben kann für dein Leben, für dein geistliches Leben. Denn wir glauben, dass wir Gottes Reden, dass wir Gottes Wort in unserer geistlichen DNA brauchen, um diese lebensverändernde Kraft zu erfahren. Denn wenn Gott spricht, dann entsteht Leben. So war es ganz am Anfang. Gott hat gesprochen und ein Anfang ist geworden. Und so ist es seitdem unzähligen Menschen zu unzähligen Malen an unzähligen Orten so ergangen. Gott spricht und Menschen haben diese lebensverändernde Kraft erlebt. Und wir glauben, dass Gott das auch heute hier in Darmstadt tun möchte. Wir glauben, dass er auch heute durch sein Wort sprechen möchte und dass er neues Leben entstehen lassen möchte. Wir stehen heute hier, weil wir sagen können, ja, wir haben diese lebensverändernde Kraft in unserem eigenen Leben erfahren. Aber gleichzeitig stehen wir nicht als diejenigen hier, die sagen, wir haben all die Antworten. Wir haben selber unsere Fragen, unsere Zweifel, unsere Herausforderungen und unsere Ehefrauen wissen auch, dass wir unsere Unzulänglichkeiten haben. Aber wir haben auch entdeckt, dass wir diese lebensverändernde Kraft brauchen. Wir brauchen es, dass Gott zu uns redet. Und deshalb möchten wir heute dafür werben, dass wir Gottes Wort neu in unsere DNA, in unsere geistliche DNA integrieren.
Ich muss zuallererst etwas gestehen. Ich bin Zweifler. Sowas darf man in der Gemeinde sagen, oder, Tim? Ich bin manchmal skeptisch, obwohl ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin. Oder vielleicht gerade deshalb? Naja, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich Molekularbiologie studiert habe und es dort einfach null Raum gab für jegliche Theorien, die man nicht im Labor nachstellen, quantifizieren und überprüfen kann. Und so passiert es mir manchmal, dass ich Gottes Wort lese oder höre und mir sofort denke, ist das überhaupt authentisch oder ist das einfach nur ein langer, komplexer Roman? Oder ich denke mir, wenn ich doch handfeste Beweise hätte, dass Jesus wirklich dieses und jenes gesagt hat, dann könnte ich dran glauben, dann könnte ich es auch tun. Es ist fast so, als hätte ich zwei Engel auf meinen Schultern, einen guten und einen bösen. Und wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige, dann sagt der gute Engel, was Jesus da sagt, das ist total kraftvoll. Und der böse sagt dann, Jesus, meinst du diesen fiktiven Charakter aus dem Auferstehungsmärchen? Vielleicht geht es dir ja manchmal genauso wie mir. Vielleicht bist du erst vor kurzem zum Glauben gekommen und liest manche Sachen zum ersten Mal und wunderst dich. Oder du machst gerade den Alpha-Kurs und du findest einige Sachen äußerst fragwürdig. Vielleicht, so wie bei mir, hing in deiner Kindheit sofort der Haussegen schief, wenn du dich mal getraut hast, etwas zu hinterfragen. Und jetzt hast du das Gefühl, dass du dein Hirn ausschalten musst, um ein guter Christ zu sein. Also, das ist meine Herausforderung. Ich weiß, ich brauche Gottes Wort in meinem Leben. Aber ist es überhaupt glaubwürdig?
Danke, David. Was vielleicht noch nicht alle hier wissen, ich bin gebürtiger Kölner. Und Paragraph 12, glaube ich. Paragraph 12 des Kölschen Grundgesetzes lautet, jede Jeck ist anders, ich übersetze mal auf Deutsch, jeder Mensch ist anders und so bin ich auch komplett anders als der David. So habe ich gar keine großen Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der Bibel. Viele würden das vielleicht Naivität nennen. Für mich ist es eigentlich ein Riesengeschenk, dass ich da ein bisschen viele Probleme habe mit Zweifeln.
Aber wie es so ist im Leben, ist nicht immer alles gut. Es gibt auch immer Schwächen. Ich habe jetzt letztens mal ein bisschen aufgeräumt, meine Schulzeugnisse gefunden. Das ist jetzt die Klasse 6. Man achte mal nur auf die Noten in deutscher Geschichte. Ich habe sie eingerahmt, damit ihr nicht alles lesen müsst. Ah, es geht weiter. Da hatte ich keine Geschichte. Ui, es wird nicht besser. Jetzt sind wir schon mal Klasse 9, zweites Halbjahr, Klasse 10. Also schön auf konstantem Level. Ja, es wird noch schlimmer. Martin stört sich selbst und andere zu häufig im Unterricht. Muss sich disziplinierter verhalten und die Handschrift ist auch nicht so toll. Zusammengefasst, Disziplin und Textverständnis ist nicht so meine Kernkompetenz. Denn so Herausforderungen am liebsten technischer Art, aber sehr wohl. Grübeln, planen, kreativ sein, das ist so eher mein Ding. Nun geht es ja um Wort Gottes. Tägliches Bibellesen, das wird ja als A und O gelehrt. Und ich finde es auch weiterhin richtig, Gottes Wort zu erfahren, direkt aus dem Original. In vielen Predigten, in Liedern und so weiter beschwören wir das dann auch in der Jungschaft, versuchen wir das den Kindern schon so ein bisschen in die Wiege zu legen. Befasst euch mit dem Wort Gottes im Original. Bibellesen als tägliche Pflicht hat bei mir immer was mit Mühe und auch irgendwie mit Mühsal zu tun. Und ich bin halt so ein Typ, der sich schwer tut mit Erfassen von Geschichten oder Geschichte, wenn sie in reiner Textform da ist. Eine ganz nette Begebenheit im Rahmen dieser Vorbereitung für diesen Sonntag, für diese Predigt, ist eine E-Mail, die reinflatterte. Ihr kommt von YouVersion, das ist so ein Online-Leseplan. Till Köp hat ein Abzeichen erhalten. Da habe ich geguckt, wie weit ich eigentlich bin. Ich habe 273 Tage verpasst. Also, das ist meine Herausforderung.
Wir möchten heute aus unseren Herausforderungen heraus mit euch drei Aspekte anschauen, wie diese lebensverändernde Kraft, die Gott durch sein Wort in unserem Leben entfalten kann, wirksam werden kann. Und der erste Gedanke ist, Gott spricht durch sein Wort und öffnet Herzen. Hier auf der Folie seht ihr die antike Stadt Philippi, die wird gleich eingeblendet. Vor fast 2000 Jahren sprach Gott in einem kleinen Alpha-Kurs durch sein Wort zu einer Modehändlerin, die die erste Christin auf dem europäischen Kontinent werden sollte. Und ich lese aus dem 16. Kapitel der Apostelgeschichte, dem Bericht, der beschreibt, wie sich die ersten Gemeinden im Römischen Reich damals ausgebreitet haben. Dort steht in Apostelgeschichte 16, nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis. Und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir, und das sind Paulus und seine Reisebegleiter, diese wir. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen, mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Und jetzt kommt gleich die Szene, wo Gott durch sein Wort zu Lydia spricht. Aber wie passiert das eigentlich? Das passiert witzigerweise in einem kleinen Alpha-Kurs. Und deswegen freuen wir uns auch total, dass heute die Teilnehmer unseres Alpha-Kurses heute mit dem Gottesdienst sind. Schön, dass ihr da seid. Die haben nämlich tatsächlich so einen kleinen Alpha-Kurs gemacht. Das war kein Vortrag, den Paulus dort gehalten hat, sondern das war eher sowas wie die Gruppendiskussion nach dem Essen und nach dem Vortrag. Und dann, in diesem Moment, kommt die Szene, in der alles sich verändert. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Und es ist ganz spannend, das Wort, das hier steht für bereitwillig aufnahm, das wird an anderen Stellen der Bibel auch verwendet, um auszudrücken, dass jemand zum Beispiel süchtig nach Wein ist. Und es ist erstmal komisch, aber eigentlich trifft es das ganz gut, weil Lydia ist in diesem Moment von Gottes Wort, von dieser Botschaft so fasziniert, dass es sie unwiderstehlich anzieht. Und sie versteht in diesem Moment, es gibt einen Gott, der mich liebt. Jesus ist für mich und meine Sünden gestorben. Jesus lebt und er will mir ewiges Leben geben und er hat einen guten Plan für mich. Gott öffnet ihr Herz und sie hört was er sagt. Das passierte im Jahr 49 nach Christus. Gott spricht durch sein Wort und öffnet das Herz von Lydia. Knapp 2000 Jahre später sprach Gott durch sein Wort zu mir. In einem kleinen Ort in Nordfriesland. Ich war gerade Zivildienstleistender und habe echt mit der Frage gerungen, gelten all diese guten Versprechen, die Gott durch sein Wort macht, die der christliche Glaube bereithält, gelten die auch für mich? Oder gelten die vielleicht nur für meine christlichen Freunde, die so schon so viel über Gott wussten, die fromm aufgewachsen waren? Ich kam aus einem nichtchristlichen Elternhaus und hatte echt Schwierigkeiten zu glauben, dass es auch für mich gilt. Und ich weiß es noch wie heute, wie mich diese Frage so umgetrieben hat, dass ich von der Frühstückspause aufgestanden bin, ins erste Obergeschoss meiner Zivildienststelle gegangen bin, mich im Badezimmer eingeschlossen habe und diese Bibel aus meinem Rucksack geholt habe. Und ich irgendwie gehofft habe, dass Gott in diesen nächsten 2 bis 3 Minuten, die ich noch hatte, bis unsere Pause zu Ende war, mir irgendwie eine Antwort auf diese Frage gibt. Ich schlug die Bibel auf und dann stach mir dieser Vers ins Auge. Ich kann es nicht anders sagen. Oder Lukas würde vielleicht sagen, in dem Moment öffnete Gott ihm das Herz. Ich hatte den Eindruck, dass Gott durch sein Wort genau auf meine Frage geantwortet hat. Denn mir kam sofort der Vers ins Auge, ohne dass ich ihn vorher markiert oder jemals vorher gelesen hatte. Steht in Johannes 5, Vers 24, Amen, ich versichere euch. Alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht, sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Mein Ring, meine Frage war in diesem Moment beantwortet. Ich konnte in dem Moment darauf vertrauen und glauben, dass all diese guten Versprechen auch für mich gelten. Ich konnte glauben, dass all dies nicht nur für meine frommen Freunde galt, sondern auch für mich ganz persönlich. Und ich glaube, dass Gott auch noch heute und hier zu uns reden will. Ich glaube, dass er heute zu dir sprechen möchte. Ich habe das in all den Jahren so oft erlebt, dass Gott durch sein Wort zu mir gesprochen hat. Dass er in meine Situation hineingeredet hat. Und ich glaube, er möchte das auch noch heute tun.
Ja, Till, ich glaube auch, dass Gott das auch heute tun will. Und damit liegt der Ball aber dann bei mir. Was tue ich mit Gottes Wort? Oder kann ich es überhaupt leben? Jesus hat hierzu was ganz Interessantes gesagt. Und ich lese aus Lukas 6, 46 bis 49. Warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern. So gut ist es gebaut. Jetzt. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Okay, um über Fundamente und Baustatik zu sprechen, bin ich wohl der falsche Kandidat. Martin hat trotz der Noten, die wir gerade gesehen haben, doch noch zu was gebracht und hat jetzt einen Doktoringenieur in Bauingenieurwesen. Also er könnte da wahrscheinlich mehr dazu sagen. Aber im Grunde müssen wir uns ja gar nicht über Architektur unterhalten. Jeder weiß, dass man ohne passendes Fundament kein stabiles Bauwerk hinkriegt. Das lernt man schon als Kind. Ich will mich aber eher darauf konzentrieren, was Jesus sagt. Auf den ersten Blick sieht das nämlich aus wie eine Ermahnung. Tu, was ich sage, sonst geschieht etwas Schreckliches. Auf den zweiten Blick sehe ich das aber ein bisschen anders.
Lass uns mal das Gleichnis von der anderen Seite betrachten. Es gibt einen Mann, der mit Fundament baut und einen, der ohne baut. Was für beide gleich ist, ist, dass die Flut kommt oder der Sturm. Ich meine, das ist eine Metapher für das alltägliche Leben. Die Flut, der Sturm, das sind Probleme, Sorgen, Anfechtungen. Und für mich klingt das jetzt so: Lebe dein Leben, wie du es für richtig hältst, dem Sturm aber, dem entkommen wir alle nicht. Und wer hatte in seinem Leben bis jetzt noch keinen Sturm? Kann es also sein, dass Jesus Folgendes sagt? Es kommt die Flut, es kommt der Sturm. Ich wünsche mir aber, dass du da heil durchkommst. Hör auf mein Wort. Nimm mein Wort als Fundament für dein Leben. Und dieses Fundament wird standhalten. Jesus möchte, dass ich so gut ausgerüstet bin, dass ich den Stürmen des Lebens standhalten kann. War das Ganze gar keine Ermahnung, die Jesus hier ausspricht? Aus dieser Perspektive klingt es für mich fast liebevoll und zärtlich. Jesus ermutigt mich, aktiv und praktisch sein Wort als Fundament für mein Leben zu nehmen, weil es mir zugute kommt.
David, ich möchte deine letzten Worte zur Überleitung nutzen, weil es mir zugute kommt. Das ist ein guter Anknüpfungspunkt. Was kommt Menschen zugute, die sich nicht so abmühen können, wollen, wie ich das so mache, aber durchaus begeisterungsfähig sind für ganz andere Dinge? Ich habe eine ganz gute Antwort gefunden im Lukas-Evangelium in der Geschichte von Maria und Martha. Ich lese aus Lukas 10, Verse 38 bis 42. Es begab sich aber, als die Jünger weiterreisten, dass Jesus in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach: Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not, Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Ich wiederhole nochmal den Vers des Anstoßes: Martha, Martha, du machst dir viel Sorgen und Mühen. So mancher, vielleicht auch so manche, oder besonders so manche, wird sich denken, naja, der hat ganz gut reden. Der wird bewirtet und bedient, und diejenige, die ihn bedient und fürs Essen sorgt und das Essen zubereitet, die wird allein gelassen, und dann kommt Jesus an und belehrt sie. Oder im Jahr 2019, ich mache jetzt mal so eine Zeitreise, Google nochmal, jetzt heißt die Martha plötzlich Martin. Da würde ich sagen: Herr Jesus, du hast mir so viele Aufgaben, Verantwortung gegeben. 3 Kinder, Familie, für die ich verantwortlich bin. Ich habe diverse Verpflichtungen in der Gemeinde aufgenommen, diene dir da, Jungschar, Hauskreis. Jetzt habe ich noch selbstständig, das läuft auch nicht so ganz alleine. Ja, und dann sollte man auch wieder ein bisschen Sport machen und so weiter. Die ganzen Aufgaben, die man so auch noch hat. Und du, Jesus, verlangst von mir, dass ich das alles stehen liegen lasse, um dir zu dienen oder dir zuzuhören? Nö, verlangt er nicht, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er es verlangt. Jesus kritisiert in dieser Geschichte nicht, dass Martha Essen zubereitet, anstatt ihr zuzuhören, sondern dass sie ihre Schwester Maria, dass sie sich über ihre Schwester Maria ärgert, die ihm zuhört. Jesus sagt, Maria hat das gute Teil gewählt. Er sagt nicht, Maria hat das bessere Teil gewählt, beziehungsweise es besser gemacht als Martha. Ich ziehe aus der Bibelstelle 3 Schlüsse für mich. Erstens, erfahre Gottes Wort, wie es deinem Typ entspricht. Wenn deine Stärke im treuen Dienst liegt, im Fleiß, in der Fürsorge, dann ist es gut. Jesus sieht das und er schätzt das. Aber wenn Fleiß und treuer Dienst nicht so dein Ding ist oder deine besondere Begabung darin liegt, besondere Gelegenheit zu nutzen oder auch zu sehen, wenn Menschen in Not sind oder Hilfe brauchen oder Wort Gottes brauchen, dann ist es der gute Weg, diese Situation zu nutzen. Zweitens, schöpfe Kraft auf deine Art. Du musst dich nicht ständig abrackern. Du musst jetzt nicht Lesepläne absolvieren, um ein Level höher zu kommen bei Gott. Jesus will, dass du Kraft schöpfst, anstatt in Diensten, auch in Diensten für Gott, zu ersticken. Für mich ist das eine total befreiende Zusage von Jesus, dass ich mich nicht für ihn ständig abrackern muss, um irgendwas bei ihm zu erreichen. Dritter Punkt, nutze die Gelegenheit. Ich habe das jetzt mal als Aufforderung formuliert, was von Jesus als Lob an Maria gemeint war. Gelegenheit nutzen. Maria, die hat sich gedacht, hey, der Jesus ist da, ja, live in Farbe, exklusiv für uns beide. Das nutze ich aus, jetzt höre ich dem mal zu. Oder auf heute bezogen, ich habe die Gelegenheit bekommen, irgendwie einen super Vortrag zu hören für ein Thema, das mich total interessiert, wo ich irgendwie echt Fragen und Zweifel habe. Geh hin. Oder stille Wochenende ist auch so ein super Punkt, findet regelmäßig statt. Nutze die Gelegenheit, die Arbeit läuft dir schon nicht weg, die Gelegenheit sehr wohl.
So, was kann das jetzt praktisch für uns bedeuten? Wie kann Gottes Wort lebensverändernde Kraft in unserem Leben ausüben? Oder Skeptiker, wie können wir Gottes Wort praktisch als Fundament hernehmen? Auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen komisch anfühlt, man kann und man darf Bibeltexte auf deren Glaubwürdigkeit untersuchen. Anders als viele andere Religionen steht und fällt der christliche Glaube nämlich mit den historischen Fakten. Und das ist ein großer Vorteil. Man kann Bibeltexte hernehmen und sie genauso analysieren, wie man jeden anderen antiken Text analysieren würde, wie zum Beispiel Homer oder Plato. Warum denn nicht? Sind ja in denselben Zeiten entstanden circa. So gibt es jetzt zum Beispiel für die Evangelien folgende externe Indizien, dass sie glaubwürdig sind. Da gibt es zum Beispiel die Datierung der Texte. Die Evangelien sind alle relativ zeitnah nach dem Tod von Jesus Christus entstanden. Und das weist darauf hin, dass es einen starken Auslöser gab für die Leute, da was niederzuschreiben. Wir können uns zum Beispiel ansehen, welche Anzahl an überlieferten Textfragmenten es gibt. Und das wusste ich selber nicht. Die Bibel ist das am besten überlieferte Dokument ever. Also mit Abstand. Es gibt, wenn man alle verschiedenen Sprachen zusammenzählt, 25.000 überlieferte Fragmente. Das nächstbeste Dokument ist die Ilias von Homer mit 600. Also es ist ein Faktor 40 zwischen den beiden. Wir können uns auch externe Schriften ansehen, die von Nichtchristen in derselben Zeit verfasst wurden. Und die decken sich mit den Evangelien. Wenn sie Jesus erwähnen, dann passt das mit dem überein, was wir in den Evangelien lesen. Wenn wir die Evangelien miteinander vergleichen, dann sind die ähnlich genug, dass man sagen kann, da geht es um dieselben Erlebnisse, die aber einfach von vier verschiedenen Persönlichkeiten aufgenommen wurden und dann verschieden niedergeschrieben wurden. Sie sind aber unterschiedlich genug, dass man nicht darauf schließen kann, dass das eine Verschwörung war und jemand die Texte gefälscht hätte. Die wären ähnlicher. Und es gibt auch interne Indizien innerhalb der Texte. Es gibt Details, die nur Augenzeugen oder Ortskundige wissen konnten. Es gibt in den Texten peinliche Details, die in ein gefälschtes Evangelium nie hineingekommen wären. Zum Beispiel, wenn die Aposteln jetzt erfinden würden, dass Jesus wieder auferstanden ist, würden sie dann leugnen, dass es wirklich geschehen ist? Würden sie schreiben, dass die Frauen die ersten Zeugen waren bei dem wichtigsten Ereignis, das es je gab? Damals waren Frauen nämlich, es klingt jetzt komisch, aber Frauen waren damals, zur Zeit von Jesus, keine verlässlichen Zeugen. Petrus hätte es nie erlaubt,
dass in den Schriften drinnen steht, dass er Jesus dreimal geleugnet hat. Und es gibt auch die Erfüllung von vielen Prophetien innerhalb der Texte. Wenn du dich also weiterhin mit dem Thema beschäftigen möchtest, dann gibt es ein Buch, das ich dir ans Herz legen möchte. Ich habe es hier mit dabei. Es heißt Der Fall Jesus. Es ist von Lee Strobel geschrieben. Und was interessant ist an dem Buch ist, dass es entstanden ist, als Lee Strobel noch Atheist war. Er hat angefangen zu recherchieren, ob am christlichen Glauben überhaupt was dran sein kann. Er war Journalist und Redakteur und hat Interviews geführt. Und nachdem er mit vielen Spezialisten darüber gesprochen hatte, konnte er der Beweislage dann nicht mehr standhalten und musste sich geschlagen geben. Das Buch ist einfach zu lesen und der Autor hat dort seinen Standpunkt als Skeptiker beibehalten. Also er stellt die unangenehmen Fragen und möchte dann ehrliche Antworten darauf haben. Ich habe noch andere Bücher, falls es dich interessiert, geh auf mich zu. Ich habe auch Bücher für richtige Text-Nerds, so wie mich. Aber ich möchte dich ermutigen. Es gibt gute Gründe zu glauben, dass die Bibel glaubwürdig ist. Auch wenn du jetzt nicht dran glauben kannst, aber als Christ musst du dein Hirn nicht ausschalten, um zu glauben, dass Christus gelebt hat.
Danke für die Anwendung für Zweifler. Nur für die zur Anwendung, wenn man eher Nachdenker ist oder nicht so fleißig. Für die Tüftler und Nachdenker gibt es einen eigenen Vers in der Bibel. Finde ich total gut. Kommt er jetzt? Ja. Das ist Psalm 1. Ich habe jetzt mal die ersten drei Verse. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, und jetzt kommt's, und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Ich lese noch Vers 3, weil er so schön ist. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. Mir geht es um das Grübeln und Nachdenken über das Wort. Und ich denke, da kann man wirklich mehr als genug drüber grübeln und nachdenken. Besonders, wie passen die Aussagen in der Bibel zusammen mit unserer Welt, unserer Zeit, unserer Kultur, den vermittelten Wahrheiten in den Medien oder auch aus der Wissenschaft. Wie passt das zusammen? Wie kann man zu den Themen Schöpfung, Evolution, Gender, Sexualität, Moral, Politik, wie kann man da irgendwie eine christliche Weltsicht gewinnen, die man hier oben vertreten kann, aber auch draußen in der Welt? Ich möchte dich dazu ermutigen, so ein Thema einfach mal nachzugehen. Such dir eins raus, wo du denkst, das interessiert mich jetzt wirklich, wenn es dir keine Ruhe lässt. Lies gezielt Stellen in der Bibel, oder wenn du nicht so gern liest, dann hör dir Predigten und Vorträge dazu an. Es war nie so einfach wie heute, binnen weniger Minuten irgendwie einen guten Vortrag zu den meisten Themen zu kriegen. Wenn du Fragen hast, was man sich anhören will, einfach mal Till fragen, der hat einen guten Fundus, nehme ich an, oder auch Bücher. Ich würde dich ermutigen, werde über die Jahre zum Experten auf einem Thema, was dich beschäftigt. Ich habe jetzt bewusst Jahre gesagt, weil das vielleicht mal ein ganzes Leben braucht, sich mit so einer Sache auseinanderzusetzen. Aber Jesus verlangt auch nicht, dass du in 8 Semester deinen Master hast in dem Thema, sondern du kannst eigentlich so entspannt sein, wie Maria es war. Es wird nicht ausbleiben, dass du im Laufe der Zeit dann Erkenntnisse gewinnst, wenn du dich damit beschäftigst. Und hier kommt die nächste Herausforderung, die sogar richtig Spaß macht. Level 2 sozusagen. Jetzt kommt der nächste Punkt. Teile deine Sicht und Erkenntnisse mit der Welt da draußen. Und zwar so, wie es deinem Typ entspricht. Ich mache das ab und an, ich bin total begeisterter Leser von Online-Nachrichten, so im Internet, und eigentlich oftmals viel interessanter als der Artikel, ist so die Debatte darunter, wenn die Leser ihre Meinung dazu sagen. Das ist eine richtige Debattenkultur, da kann man sich austauschen. Und ich mache das auch ganz gerne, wo ich mir einbilde, Expertenmeinung zu haben, dann schreibe ich auch mal was drunter. Und es gibt mehr als genug Themen in der Zeitung. Bevorzug zur Oster- und Weihnachtszeit, wo da so Artikel kommen, da fällt es auch leicht, ich sag mal auch einem frischen Christen, eine eindeutige Stellung zu beziehen. Das ist gar nicht so schwer. Das ist auch eine gute Übung, seine eigenen Standpunkte, die man bis dahin gewonnen hat oder gelernt hat, einfach mal auf die Probe zu stellen und da so zu formulieren, dass es auch eine Debatte standhält. Finde ich eine super Übung. Welche Wege gibt es noch, seine Erkenntnisse und Überzeugungen an den Mann zu bringen? Ich denke, es sind unendlich viele, und zwar für jeden Einzelnen, wie halt so veranlagt ist. Wenn du so ein Künstler bist oder einfach nur coole Sprüche raushaust den ganzen Tag, dann nimm dir einfach mal einen Designer an die Hand und mach einen Aufkleber. Ja, das sind die ich für witzig gehalten habe, die ich gefunden habe. Selber kann ich sowas nicht. Mach einen Aufkleber und leiste alle Laternen voll in deiner Umgebung. Ist vielleicht auch eine Mitteilungsart. Was gibt's noch? Genau, wenn du irgendwie gern, weiß ich nicht, Modelle baust oder Lego baust, selbst als Erwachsener noch, gibt es ja so Leute, oder gern häkelst oder malst, dann nimm deine Lieblingsszene aus der Bibel, die dir gerade irgendwas gegeben hat, und dann bau das einfach mal nach oder stick es nach oder so. Es gibt super viele Möglichkeiten, mach ein Foto von, ab auf Instagram, vielleicht eine kleine Story darunter, was sich an dem Vers so bewegt. Zusammengefasst nochmal, erfahre Gottes Wort, wie es deinem Typ entspricht, und teile Gottes Wort, wie es deinem Typ entspricht.
Ja, Gottes Wort immer wieder in seinen Gedanken zu bewegen, ist eine gute Art und Weise, sich das zu merken und zu behalten. Ich habe noch eine Herausforderung für Menschen wie mich und vielleicht auch wie dich, die Gottes Wort hören und nach wenigen Minuten oft vergessen oder nach wenigen Stunden, wenn es ganz lang dauert, nach wenigen Tagen vergessen, was er eigentlich gesagt hat. Ich hatte Anfang Mai bei unserem Männertag in Weiterstadt den Eindruck, dass Gott mir den Vers aus Matthäus 6, Vers 33 wichtig macht. Dort steht, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Und ich hatte in diesem Moment so den Eindruck, als wenn Gott mir sagen wollte, Till, ich werde mich immer um das kümmern, was du und deine Familie zum Leben brauchen. Aber ich habe gemerkt, im Vorbereiten auf diese Predigt, wie schnell ich das vergessen habe. Ich habe es mir zwar aufgeschrieben in diesem Moment in mein Tagebuch, aber ich habe nie wieder reingeguckt. Und ich habe angefangen, wieder mir ganz intensiv Sorgen darum zu machen, wie ich in 5 Jahren mein Geld verdienen werde. Ob unsere Wohnung noch groß genug ist. Und über viele andere Fragen, die mit genau dieser Zusage zu tun haben. Und ich merke so, ich bin jemand, der ganz schnell vergisst, wenn Gott etwas zu mir gesagt hat. Es ist fast so, als hätte mein Herz so etwas wie eine Teflon-Beschichtung. Und alles würde nur ganz kurz anbappen und danach sofort wieder abgleiten. Dem Volk Israel ist das damals auch so gegangen. Sie sind von Gott aus Ägypten herausgeführt worden auf wundersame Weise. Und ich glaube, sie wussten auch, dass sie Menschen sind, die ganz leicht vergessen, was Gott Gutes in ihrem Leben tut oder getan hat. Und deshalb haben sie ganz oft Denkmäler aufgebaut. Sie haben dann irgendwelche Steindenkmäler aufgestellt und gesagt, das hier ist der Stein, der uns daran erinnern soll, dass Gott uns bis hierhin geholfen hat. Oder sie haben Rituale eingeführt, um nicht zu vergessen, wie Gott sie aus Ägypten befreit hat. Ich habe mir deswegen diesen Vers aus Matthäus 6, Vers 33 mittlerweile ausgedruckt und an meinen Nachttisch gestellt, weil ich ihn morgens sehen möchte, wenn ich aufstehe. Ich möchte mich morgens daran erinnern, dass Gott zu mir gesagt hat, Till, ich werde mich um dich kümmern. Ich werde für das sorgen, was du brauchst. Und deshalb möchte ich uns einfach fragen, vielleicht auch uns reife Christen, uns, die wir uns so ein bisschen daran gewöhnt haben, jede Woche Gottes Wort zu hören, es vielleicht sogar sehr oft in der Woche zu lesen. Ich möchte uns fragen, wo kannst du in deiner Wohnung Steindenkmäler aufstellen, Verse aufhängen oder andere Möglichkeiten, dir irgendetwas häkeln oder was auch immer, um dich daran zu erinnern, wo Gott zu dir gesprochen hat. Um dich daran zu erinnern, wie er treu zu dir gewesen ist. Wir glauben, dass ein Geheimnis für lebendiges Christsein ist, dass wir Gottes Wort, dass wir eine regelmäßige Begegnung mit Gottes Wort in unserer geistlichen DNA haben. Und wir haben das schon gesagt, wir drei stehen hier nicht mit allen Antworten, wir stehen hier mit unseren Herausforderungen und Kämpfen. Und ich glaube, mit denen stehen wir zusammen. Und deswegen möchten wir drei jetzt gerne noch für euch beten. Ich lade euch ein, aufzustehen. Und wir werden dafür beten, dass Gott es durch seinen Heiligen Geist uns möglich macht, dass wir regelmäßig Begegnung mit ihm haben durch sein Wort.
Ja, lieber Vater, ich möchte dich darum bitten, dass du mich und meine Skeptikerkollegen von diesem Problem befreist, dass wir uns denken, hinterfragen und zweifeln wäre falsch. Aber hilf uns auch, es wirklich zu hinterfragen und mit offenem Herzen daran zu gehen. Und verwende du dein Wort, um unsere Leben zu verändern. Amen.
Amen. Herr, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns so einzigartig geschaffen hast. Und es gibt auch Leute, die dein Wort so in Textform so schlecht aufnehmen können. Und ich möchte bitten, dass du an jeden, der sich da schwer tut, die kreativen Geister wächst, dass du diese Dinge auch nutzt, um dein Wort auch weiter zu verbreiten. Und ja, dass du die Menschen ansprichst, die so sind, dass sie sich ein Thema zur Lebensaufgabe machen, da zu forschen und da zum Experten zu werden für dich.
Jesus, wir lieben dich und wir brauchen so dringend, dass du uns erinnerst daran, wie treu du bist, wie groß du bist, wie gut du bist. Und wir beten darum, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist und dass du uns mehr und mehr klar machst, wer du bist, was du für uns getan hast, wie groß diese Rettungstat ist. Und wir beten das für uns alle, Herr, dass wir das erleben dürfen in den kommenden Tagen, dass du durch dein Wort zu uns redest. Amen.